hatten Aussagen getätigt, die zum einen den Holocaust verharmlosen, indem die Maßnahmen der Regierungen mit dem Holocaust verglichen werden, die aber auch den uralten Reflex der Verschwörungserzählungen bedienen, die zum Schluss kommen, dass die Juden an allem schuld sind. Dazu hinterher noch mehr. Die Juden werden beleidigt, die Juden werden beschimpft, Juden werden tätlich angegriffen, weil sie wieder mal als Sündenbockböcke herhalten müssen. Sind nicht die Chinesen, sind nicht die Russen, sind nicht die Amerikaner. Nein, die Juden. Dazu möchte ich jetzt kurz einmal ein paar Bilder zeigen, wo so antisemitische Vorfälle im Rahmen von Demos gelaufen sind. Hier zum Beispiel in Österreich, wer das nicht lesen kann, dieses Schild Impfen macht frei. Das nächste Bild bitte. Dann der Vergleich von Juden und Ungeimpften mit dem Vergleich der Ghettos. Ihr könnt es selber lesen, Wohngebiet der Juden betreten verboten, Wohngebiet der Ungeimpften betreten verboten. Nächstes Bild. Hier eine Plakataktion an Geschäften, weil die Leute Maske tragen mussten. Nächstes Bild. Hier wieder so typisches Bild, das früher zur Nazizeit im Stürmer war, diese Hetzzeitschrift, wo auch die Juden immer wieder selber als Täter hingestellt werden, die auch so waren wie die Nazis. Nächstes Bild bitte. Hier ganz aktuell in Klon. Also ich habe jetzt alles von 2020, weil ich habe das aus einer Recherche von Bayern, die erst für 2020 das haben. Für 2021 bekomme ich es erst noch. Hier, der hat einfach ein Plakat hingeklebt. Juden werden hier nicht bedient, weil er die Maske aufsetzen sollte. Nächstes Bild. Dann ein Wohnhaus in München, wo erkenntlich zwei jüdische Familien wohnen. Juden raus, Sieg Heil und David Stern. Nächstes Bild. Und das war in Augsburg im Juli 20. Das ist ganz fies, finde ich. Enderlösung, Impfstoff. Ja, das war es jetzt hier mit den Bildern. Es fällt immer wieder auf in den ganzen Diskussionen, dass von den Juden immer sehr unpersönlich gesprochen wird. Und ich habe mir in dieser Woche die Doku zur Wannsee-Konferenz angeschaut. Während dieser Konferenz wurden die Juden als Ungeziefer bezeichnet, dass man ausrotten muss. Jeder weiß, Ungeziefer kann man ausrotten. Es wurde ganz sachlich diskutiert, wie das geschehen kann. Und das war eben faszinierend. Dann ist gesagt worden, weil da waren schon viele Erschießungen vorher, die Erschießungen kosten zu viel Munition. Also wurde beschlossen, etwas kostengünstiges einzuführen und die Juden zu vergasen. Es wurde berechnet, wie lange es dauern würde, bis alle 11 Millionen Juden vernichtet wären. Ganz betriebswirtschaftlich, also so wie gründlich deutsch eigentlich. Ich frage mich, was ist der Grund dafür? Der Antisemitismus, auch der moderne Antisemitismus, den kann man als eine große Verschwörungserzählung begreifen, in der die Juden zur vermeintlich kleinen, einflussreichen, elitären Gruppe gehören, die alles steuern. Sie steuern die Weltgeschicke, schaden damit der Bevölkerung und suchen ihren eigenen Vorteil. Dabei wird diesen jüdischen Verschwörern eine ungemeine Macht zugeschrieben. Ursprung ist natürlich im frühen Christentum, weil den Juden vorgeworfen wurde, sie haben Jesus ermordet, den Gottessohn. Und wer Jesus ermorden kann, der muss eine ungeheure Macht haben. Das Ganze zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit seit eben der Christianisierung, dass die Juden immer wieder an den Pranger gestellt wurden. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist, egal ob es die Pest im Mittelalter war oder irgendwelche anderen Katastrophen, wer war schuld? Die Juden. nicht Herr Mayer oder Herr Friedrich oder sonst wer, die Juden. Und die Juden, wie ich vorhin gesagt habe, die werden als heimlich agierend angesehen. Und unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und ihrer gesellschaftlichen Stellung geht aus diesem Verständnis heraus, dass ihre reine Existenz eine grundlegende Gefahr ist. Antisemitismus ist, wenn nicht nur alles Jüdische als böse, sondern alles vermeintlich Böse als jüdisch gekennzeichnet wird. Ich wiederhole, Antisemitismus ist, wenn nicht nur alles Jüdische als böse, sondern alles vermeintlich Böse als jüdisch gekennzeichnet ist. Habe ich entnommen aus RIAS, der Recherche- und Informationsquelle Antisemitismus Bayern. Das war für mich so eindrücklich. Denn aus diesem Gedankengut heraus muss die Existenz alles Jüdischen beendet werden, wie es in der Wannsee-Konferenz 1942 das erste Mal öffentlich gemacht wurde. Es wurde so ausgedrückt, die Endlösung. Und dabei ist bemerkenswert, dass den Juden ihre Menschlichkeit und ihre Menschenwürde abgesprochen wurde. Sie hatten keine persönlichen Gesichter. Und das ist genau das Fiese. Wenn jemand keinen Namen hat, keine Persönlichkeit, hat er auch keine Menschenwürde. Und dann fällt es vielen leichter zu sagen, ja, okay, die sind an allem schuld. Das ist dann ohne Mitgefühl, das wird rein sachlich abgearbeitet, wie bei dieser Wannsee-Konferenz. Und nach dem Krieg waren sowohl die Überlebenden des Holocaust sprachlos, als auch die Täter. Die einen wie die anderen wollten nur vergessen. Es wurde vieles relativiert. Es war halt eine andere Zeit. Es war Krieg und so weiter. Und ich habe vieles nachgelesen. Die Überlebenden der Shoah, also des Holocaust, die hatten sogar ein schlechtes Gewissen, weil sie überlebt hatten. Das muss man sich mal vorstellen. Die hatten ein schlechtes Gewissen, weil sie überlebt hatten. Und sie haben das tief in ihren Herzen vergraben. Und sie konnten dieses Grau mit niemandem teilen, der das nicht selbst erlebt hatte. Ich habe auch ein paar psychologische Berichte gelesen, wo es um Entschädigungen ging, wo die Psychologen das überhaupt nicht verstanden haben. Es hat über 40 Jahre, als im Jahr 1979 der fünfteilige Film Holocaust die Geschichte der Familie Weiß auf Spielfilmbasis zeigte. Da brach in der Gesellschaft erstmals etwas auf. Denn die jungen Leute fragten plötzlich, ob das denn alles so gewesen sei. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals 24 Jahre, ich wollte diesen Film gar nicht anschauen, weil ich war noch so von dieser Nazi-Propaganda, die durch meinen Papi in unsere Familie gebracht worden ist, davon überzeugt, dass die Juden selber schuld sind. Weil die letztendlich für den Krieg verantwortlich waren und für alles andere auch. Aber es haben viele junge Leute gefragt und das ist auch wichtig in der heutigen Zeit, dass gefragt wird. Niemand konnte sich das vorstellen, was hier auf Spielfilmbasis gezeigt wurde und viele meinten, das sei da übertrieben dargestellt, wie ein Hollywood-Film halt. Allerdings kritisierten auch viele Überlebende diese Filme. Sie sagten auf die Frage, ob es wirklich so gewesen sei, nein. Viel schlimmer. Dieses Grauen konnte und kann niemand wirklich nachempfinden, außer denen, die das durchgemacht haben. Und erst 17 Jahre nach diesem Film wurde dann in Deutschland der Holocaust-Gedenktag eingeführt. Hat sehr lang gedauert. Ich möchte hier eine ganz kurze Geschichte eines Holocaust-Überlebenden euch vorlesen. Der von der ICJ, also die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, die haben einen häuslichen Pflegedienst und betreuen Holocaust-Überlebende. Der 96-jährige Sachar aus Russland wird seit 7 Jahren vom häuslichen Pflegedienst besucht. Er war in Russland oft mit dem Tod konfrontiert. Er entkam einer Massenerschießung, konnte aus einem KZ fliehen, in dem nur 1200 von 11.000 Juden überlebten. Bei einem der Besuche erinnerte er sich: Als ich klein war, 5 oder 6 Jahre alt, gab es einen Mann in meinem Heimatdorf. Dieser war von Geburt an blind und saß immer auf einer Bank vor seinem Haus. Er erzählte uns immer Geschichten, die er von anderen gehört hatte. Wir Jungen aus der Nachbarschaft genossen es, ihm zuzuhören. Still hängt Sachar seinen Erinnerungen nach, dann fährt er fort. 1941 war dieser Mann der Erste, der vor unseren Augen zu Tode geprügelt wurde. Er war Jude. Und ich habe vor kurzem ein Hörbuch gehört, da ging es auch um die Kriegszeit, um die Nazizeit. Auch ein Zitat: Wir Juden wurden 3000 Jahre verfolgt und sind nie sicher. Ich möchte euch eins sagen, was mir auch so bewusst geworden ist. Wir als Christen haben eine Verantwortung, aus dieser Erinnerung heraus die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Teufel ein Lügner von Anfang an ist. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Satan sagt, alles Böse kommt von den Juden. Lasst uns also wachsam sein und aus diesem Gedenken für die Gegenwart und für die Zukunft lernen. Lasst uns nie wegschauen und unsere Stimmen erheben, wenn Menschen ihre von Gott gegebene Würde genommen wird. Lasst uns beten, dass wir als Gemeinde Gottes niemals verstummen, wenn Unrecht geschieht, und dass wir immer im Gebet an der Seite von Gottes auserwählten Volk stehen, um sie zu segnen und für sie zu bitten.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Was ich in den letzten Wochen oder in der letzten Woche wieder an erschütternden Berichten im Fernsehen gesehen habe, das bricht mir jedes Mal das Herz und da muss ich wirklich weinen. Ich kann mir so eine Grausamkeit normalerweise überhaupt nicht vorstellen, wenn es nicht so dokumentiert gewesen wäre. Es macht mich fassungslos und wir sprechen aber immer wieder davon, dass so etwas nie mehr passieren darf. Aber dafür gibt es leider keine Garantie. Und leider erleben wir auch, wie der Antisemitismus in ganz Europa wieder zunimmt. Die Bibel warnt uns vor der Gefahr des Vergessens. In Prediger 1, 9 bis 11 steht: Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem einer sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die vor uns gewesen sind. Da gibt es keine Erinnerung an die früheren. Und an die künftigen, die sein werden, auch an sie wird man sich nicht mehr erinnern bei denen, die später sein werden. Leider gibt es viele Stimmen, und das hat Max auch schon erwähnt, die nicht mehr daran erinnert werden wollen. Man muss doch endlich mal einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Aber es stimmt, es ist dringend notwendig, diese Zeit nicht aus unserem nationalen Gedenken herauszustreichen. Die beiden bemerkenswerte Tage waren eben diese 80 Jahre Wannsee-Konferenz mit der Endlösung der Judenfrage und auch dieser 27. Januar, an dem an die Befreiung von Auschwitz erinnert wurde. In Israel selbst begeht man noch einen eigenen Gedenktag, Yom HaShoah, eine Woche nach Pessach. Dort wird dieser Tag sehr viel emotionaler begangen. Und praktisch hat man in Israel nach der Staatsgründung viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, was da geschehen war. Die Juden, die vor der Vernichtung schon nach Israel ausgewandert waren, konnten nicht verstehen, dass die, die geblieben waren, die Gefahr nicht erkannt hatten. Zum anderen hatten die Überlebenden ein schlechtes Gewissen, wie Max auch schon gesagt hat, weil sie überlebt haben. Und viele haben selbst bei ihren Nachkommen bis heute noch nicht über das Leben sprechen können, was sie in den Lagern erlebt haben. Und fühlten sich auch unter ihren eigenen Landsleuten ausgegrenzt. Was für eine Tragödie. Dann fragt man sich, wenn so viel Unmenschliches passiert, wie konnte das in einem angeblichen christlichen Land geschehen? Die Grundlagen dafür wurden sicher schon gelegt durch eine verhängnisvolle theologische Lehre der Kirchenväter. Sie gingen davon aus, dass nach den verlorenen jüdischen Kriegen 70 und im Jahr 135 nach Christus, nach der Zerstörung des Tempels und der Zerstreuung der Juden in alle Welt, doch Gott das jüdische Volk für immer verworfen haben müsse. Und nun die christliche Kirche den Platz eingenommen habe und somit alle Verheißungen und Segnungen Gottes für sie sind. Darüber kann man sehr viel herausfinden, wenn man mal bei Wikipedia sich irgendwas eingibt, zum Beispiel Christen im Nazi-Deutschland. Das habe ich getan und was da von sogenannten Christen propagiert wurde, es ist unvorstellbar. Begonnen hat es schon im Kaiserreich, wo man versucht hat, 1896 das herkömmliche Christentum in eine Art eigene Volksreligion umzuformen, sozusagen eine Germanisierung des Christentums. Hier noch ein Ausschnitt. Ein Max Beber behauptete 1907, Jesus stamme von deutschen Söldnern im römischen Heer in Galiläa ab. Und seine Verkündigung sei von deutschem Blut beeinflusst. Er folgerte daraus, die Deutschen seien die besten Christen unter den Völkern, die nur durch das materialistische Judentum an der Entfaltung ihrer Geisteskräfte gehindert werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Der Flensburger Pastor Friedrich Andersen forderte seit 1904 die Abschaffung des Alten Testaments und aller jüdischen Trübungen der reinen Jesuslehre. Die Kirche sei keine Anstalt zur Verbreitung des Judentums. Darum sollten Religions- und Konfirmandenunterricht keine Stoffe des Alten Testaments wie die 10 Gebote mehr lehren und auch das Neue Testament sei von jüdischen Einflüssen zu reinigen, damit man den Kindern Jesus als Vorbild für Opfermut und männliches Heldentum darstellen könne. Das waren alles auch Grundlagen für Hitlers Pläne. Nach der Machtergreifung Hitlers schreibt der evangelische Theologe Emanuel Hirsch, kein einziges Volk der Welt hat so wie das unsere einen Staatsmann, dem es so ernst um das Christliche ist, als Adolf Hitler. Als Adolf Hitler am 1. Mai seine große Rede mit einem Gebet schloss, hat die ganze Welt die wunderbare Aufrichtigkeit darin gespürt. Da kriege ich Gänsehaut. Was für eine Täuschung. Die Folge war ja auch die Entjudung des Neuen Testaments. Darüber hat Toni schon in vergangenen Gedenktagen gesprochen. Da muss man wirklich schlucken. Wie können wir denn dazu beitragen, dass so etwas nicht mehr geschieht? Was ist, wenn die Überlebenden einmal nicht mehr da sind? Sie müssen Teil unserer Gegenwart bleiben und ihre Berichte dürfen nicht verloren gehen. Erinnern ist auch deswegen so wichtig, weil es mit der Wahrnehmung unserer Gegenwart unauflöslich verknüpft ist. Was können wir denn tun? Wir können sicherstellen, dass die Berichte an die nächste Generation weitergegeben werden. Das hat sich übrigens der Verein Zeugen der Zeitzeugen zum Ziel gemacht. Und sie gehen in Gemeinden und halten Vorträge, sind sehr aktiv, gehen in Schulen und teilweise auch mit Überlebenden des Holocaust. Und das scheint schon etwas gebracht zu haben, denn inzwischen ist es durch die neuen Medien auch möglich, solche Zeugnisse von Holocaust-Überlebenden auf TikTok zu sehen. Also ich hoffe, dass das da noch größere Kreise zieht. Es wird zwar in den Schulen gelehrt, aber eine Umfrage hat auch ergeben, dass viele von dem Wort Holocaust mit dem Wort Holocaust überhaupt nichts anfangen können. Das andere, was wir tun können, ist die immer weniger werdenden Überlebenden, die zum Teil in großer Armut leben, zu unterstützen. Da gibt es zum Glück so Organisationen und Initiativen, die sich das zur Aufgabe gemacht haben und die man auch finanziell unterstützen kann. Zum Beispiel die ICIJ in Haifaheim in Haifa, die sächsischen Israelfreunde, die mit ihren Handwerkerdiensten renovierungsbedürftige Wohnungen von Holocaust-Überlebenden instand setzen, nehmen dafür ihren Urlaub und kommen auch für die Kosten auf. Da kommt es zu wunderbaren Begegnungen und Aussöhnungen. Oder Helping Hands, das ist die Organisation, die von Christen an der Seite Israels, das der Harald Eckert, unterstützt wird. Und einige hier und ich, wir kennen auch das Ehepaar Alexander und Cecilia Dietze, die nach Israel gezogen sind vor 9 Jahren, um diesen Menschen zu dienen. Da passiert ganz viel Heilung und hier erfüllt sich auch ein Wort aus Jesaja 60, Vers 14. Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Das ist sehr berührend. Zurzeit läuft gerade eine Aktion für die Menschen, die sich das nicht leisten können, um neue Heizgeräte zu verteilen. In Israel ist es gerade sehr kalt und Schnee ist auch gefallen, ganz ordentlich sogar. Man könnte auch empfehlen für Jugendliche, die vielleicht Volontäre sein wollen in Israel, das mal für 1 oder 2 Jahre zu tun. Ich glaube, die kommen auch verändert zurück. Wenn wir wissen, dass das Volk der Juden, Gottes erstgeborener Sohn und Eigentumsvolk, sein Augapfel ist, da sollten wir eigentlich ernsthaft überlegen, wie wir für Israel zum Segen werden können. Wie hätten wir denn gerettet werden können ohne sie? Durch einen Juden, durch Jesus Christus. Das Heil kommt von den Juden. Und dennoch erleben wir doch nach wie vor noch immer, wie das kleine Israel bedrängt wird von Feinden, die es auslöschen wollen. Der Antisemitismus wird leider auch nicht mit Gedenktagen ausgerottet, leider. Man denke nur an Gaza, Hamas, Hisbollah und den Iran oder überhaupt den Islam, der sich alles zum Ziel gesetzt hat, Israel auszulöschen. Auch wenn alle Völker, Regierungen, Organisationen oder Medien oder wer auch sonst immer sich gegen Israel stellt, kann ich mich an die Seite des jüdischen Volkes stellen und diesen meinen Standpunkt auch vertreten, wo immer sich Gelegenheit dazu bietet. Und zwar aus Liebe zu Gott und Vater, der uns zuerst geliebt hat. Wir haben doch das Gebot, zuerst Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Wer ist denn unser Nächster? In einer Familie ist das ganz einfach. Da fällt die Regel nicht schwer, zu lieben. Ich behaupte mal, wenn ich einen Bruder hätte, wäre es auf jeden Fall doch in meinem Herzen so darum bestellt, dass er Jesus findet. Und wenn er sich dem verschließt, dann wende ich mich an Gott, um für ihn zu beten. Und ich kenne viele, die das auch für ihre Brüder tun. Und in der Not würde ich doch auf jeden Fall ihm helfen wollen. Und Israel ist unser Bruder, wie uns der Epheserbrief ja ganz klar sagt. Denn Jesus Christus brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte und indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Ja, das ist doch wunderbar, dass wir mit ihnen ein Volk sein dürfen. Und weil das so ist, dürfen wir auch an diesem Ölbaum, in dem wir eingepfropft sind, das Gute, was Juden hervorgebracht haben, mitgenießen. Sie sind die Wurzel. Das, was Gott gesagt hat über sie. Daher sollte es uns leicht fallen, eine Herzensangelegenheit sein, für Israel zu beten. Und dazu werden wir auch aufgefordert von Gott selbst. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet ist, seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Ich möchte das nicht, das Doppelte empfangen für all meine Sünden. Und zum Glück hat Jesus meine Sünden ans Kreuz getragen. Gott sehnt sich nach Fürbittern. In Jesaja 59 sagt er, er sah, dass kein Mann da war und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Zu denen will ich nicht gehören. Und wir müssen auch aufpassen. Wir sind eingepflanzt in den Ölbaum und dürfen uns von der Wurzel ernähren. Aber wir sind auch in der Gefahr, wieder ausgebrochen zu werden, wenn wir uns über die anderen Zweige erheben. So wie es das Christentum in der Vergangenheit ja auch getan hat. Römer 9 bis 11 zu lesen, sind ganz wichtige Kapitel. Gott erbarmt sich, aber er spricht auch eine Warnung aus. Denn die Nation und das Königreich, die dir nicht dienen wollen, werden zugrunde gehen. Diese Nationen werden verheert werden. Wir sind aufgefordert zu beten. Und es wird eine Wiederherstellung aller Dinge geben. Gott baut sein Reich und wir beten es im Vaterunser. So kündigt es auch Petrus in seiner zweiten Predigt an. In der Apostelgeschichte 3 lesen wir das. Und wir erleben ja, wie sich das erfüllt, was Gott gesagt hat. Die Rückkehr der Juden in das ihnen verheißene Land und die vorausgesagten Zeichen der Wiederkunft von Jesus Christus. Sie werden immer deutlicher. Israel, Jerusalem, der Berg Zion, der Ölberg. Dort in Jerusalem wird der Thron Gottes stehen. Und Weisung wird ausgehen von Zion, von dort. Als junger Christ war ich allerdings schon 42 Jahre, wusste ich noch wenig über diese Zusammenhänge. Für mich war es ein großes Glück, dass ich bereits ein Jahr nach meiner Bekehrung nach Israel reisen durfte. Das hat meinen Blick sehr geweitet und mein Herz berührt. Eine Veränderung in meiner Wahrnehmung geschaffen, sodass sich eine ungebrochene und weiter wachsende Liebe für dieses Volk entwickelt hat. Weil mir der Herr immer mehr die Augen geöffnet hat. Wie verliebt er in dieses Volk ist. Verliebt. Es gibt in der Bibel so viele Liebesbezeugungen Gottes. Weitere Reisen gaben mir die Gelegenheit, das immer mehr zu erkennen. Aber ich bin immer noch am Lernen und den Herrn zu bitten, meine Liebe zu seinem Volk noch mehr wachsen zu lassen. Begegnungen mit Juden, besonders mit Holocaust-Überlebenden und der Besuch von Yad Vashem waren starke Momente, die mein Herz berührt haben. Liebe bedeutet, dass man sich ganz in eine andere Person hineinversetzt, ihre Gefühle nachempfindet, in ihren Schuhen geht, ihre Tränen weint, ihre Freude teilt und ihre Lasten mitträgt und das eigene Leben weitergibt. So sagt es Jonathan Kahn, ein jüdischer Rabbi, den einige von euch ja auch kennen. Lasst uns unseren Fokus auf unseren älteren Bruder, auf Israel, auf Jerusalem legen. Es segnen, das ist unser kollektiver Auftrag. Denn Gott fordert uns dazu auf in Jesaja 62. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern gestellt, die fortdauernd bei Tag und Nacht nicht schweigen werden. Ihr, die ihr den Herrn an seine Zusagen erinnert, gönnt euch keine Ruhepause. Lasst dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder gegründet und auf der ganzen Welt zum Lobpreis gemacht hat. Dieses Wort will ich ernst nehmen. Gott will Israel gnädig sein. Es soll ewig bleiben, weil der Herr in Zion wohnen wird. Seine Hauptstadt ist Jerusalem und dorthin wird auch Jesus wiederkommen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen für Israel, angelehnt an Psalm 57. Und interessanterweise war heute Morgen in der Tageslosung: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das gilt für Israel. Sei Israel gnädig, o Gott, sei Israel gnädig, denn bei dir birgt sich seine Seele und es nimmt Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Israel, rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der deine Sache hinausführt. Er wird dir, Israel, vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen dich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Israel, deine Seele ist mitten unter Löwen. Sie liegen zwischen Feuerbränden, wohnen unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben Israels Füßen ein Netz gestellt, seine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor Israel und sie sind selbst hineingefallen. Israel, dein Herz soll getrost sein, damit es dir, Gott, singt und spielt und dich preist unter den Völkern. Dir Lob singt unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Amen.